Ich begrüße heute zu unserem Podcast Herrn Professor Menudier. Herr Menudier ist der Professor an der Sorbonne in Paris und er hat sich schon sehr früh für die deutsch-französischen Beziehungen und für die deutsche Geschichte nach 1945, auch politische Geschichte, interessiert und sich in Themen befasst. Und er ist auch in der europäischen Integration ein Kenner. Herr Menudier, Sie waren jetzt die ganze Woche in Deutschland, haben Podiumsdiskussionen teilgenommen, haben Vorträge gehalten. Was ist Ihr Eindruck? Sind die Deutschen interessiert an der Europawahl?
Ich glaube schon, dass sie interessiert sind. Die öffentlichen Veranstaltungen waren sehr gut besucht und ich war überrascht, vor allem so mitten in der Woche. Und so bekannt bin ich natürlich in Deutschland nicht, ja. Aber es kommen trotzdem also viele Besucher, gute Fragen. Und was mich auch besonders gefreut hat, ich habe eine ganze Reihe von Veranstaltungen in den Schulen gemacht. Also in einer Woche sind das, glaube ich, 8 Veranstaltungen. Und jedes Mal sehr gut organisiert und mit Schülern, die interessiert waren. Die Diskussionen waren manchmal am Anfang ein bisschen schwierig, aber dann, wenn die Schüler gesehen haben, dass man miteinander wirklich diskutieren kann und über alles, dann ist es ist sich also gut entwickelt. Ja. Es ist ein sehr gutes für mich, es ist sehr befriedigend, dass das Interesse wirklich da ist in der Bundesrepublik Deutschland, ja, für Europa.
Ist das in Frankreich anders?
Frankreich, das Interesse ist schon da, aber der Wahlkampf hat noch nicht wirklich begonnen. Der wird jetzt beginnen und ich hoffe, dass es das Interesse so groß sein wird wie hier. Ja? Ich bin natürlich schon ein bisschen besorgt, weil bei uns ist die Wahlbeteiligung, was Europa angeht, etwas schwächer als in der Bundesrepublik. In der Bundesrepublik 2014, es waren, glaube ich, bei 48% Wahlbeteiligung, bei uns also 42%. Ja? Der Rückgang ist sehr deutlich im Vergleich also zu den Anfängen. Ja. Aber das Problem bei uns wird wohl sein, dass wahrscheinlich der Wahlkampf für das Europaparlament wird sich vor allem mit der französischen Innenpolitik beschäftigen. Es besteht die große Gefahr, dass dieser Wahlkampf eigentlich zu einer Art Referendum instrumentalisiert wird für oder gegen Macron. Ja. Das heißt, dass die Innenpolitik eine größere Rolle spielen wird als die wirkliche Diskussion über die Europäische Union.
Wird Macron diesen Trend aufnehmen?
Ja, der versucht schon natürlich, die Europa-Diskussion nach vorne zu bringen. Deswegen hat er so eine ganze Reihe von neuen Vorschlägen gemacht Anfang März. Und es ist klar, dass er sich noch stärker engagieren wird. Aber die Oppositionsparteien und ein Teil der Presse will mehr über die Politik von Macron streiten als über die Bilanz und Perspektiven der Europäischen Union.
Für viele Deutsche waren diese Gelbwesten-Proteste sehr überraschend. Und jetzt fragt man sich, ist das nur ein Protest oder ist das wirklich eine neue politische Bewegung?
Wir waren alle überrascht, dass so etwas gekommen ist, aber eigentlich gab es schon eine ganze Reihe von Zeichen, dass irgendwas nicht funktioniert hat in der französischen Gesellschaft. Diese Gelbweste-Bewegung ist das Zeichen einer tiefen Krise in Frankreich, das Zeichen einer sozialen, wirtschaftlichen und politischen Krise. Das hängt damit zusammen, dass ein Teil der Bevölkerung, vielleicht so 15% etwa der Bevölkerung, fühlt sich benachteiligt und ist auch benachteiligt. Es sind Menschen, die sehr wenig verdienen, die natürlich keine gute Ausbildung haben, die wenig verdienen und die Schwierigkeiten haben, ihr Leben in Frankreich zu leben. Beispielsweise, wir haben ein Problem, das ich in Deutschland, das Problem also der Mieten, die immer höher werden. Diese Menschen verdienen sehr wenig Geld, also müssen sie außerhalb der Städte wohnen, manchmal also in der direkten Umgebung oder sogar weiter. Dann stellt sich für diese Menschen, weil sie nach wie vor in den Städten arbeiten, sie müssen also zu ihren Arbeitsplätzen fahren. Ja? Und wenn es da keinen öffentlichen Verkehrsmittel gibt, dann müssen sie also entweder mit einem Wagen fahren. das kostet alles Geld, ja. Und im Juli, im Sommer ist Folgendes passiert, mehr Geld ausgeben müssen für ihre Reise zur Arbeit, ja. Dazu hatte nachher die Regierung angekündigt, dass ab 1. Januar dieses Jahres, also 2019, dass sie eine Ökosteuer einführen wollte, ja. Und plötzlich haben die Menschen festgestellt, ja, wir verdienen also nicht viel mehr, die Gehälter sind etwa blockiert, aber die Ausgaben nehmen zu, ja, unter anderem also wegen des Staates. Und dann gab es diese Explosion, ja.
Und welche politischen Parteien werden davon profitieren bei der Europawahl, von dieser Unruhe?
Also wir nehmen an, vor allem die Extremrechte, ja. Die Partei, die davon profitiert, das ist die Extremrechte, die Partei von der Frau Le Pen, Marine Le Pen, früher Front National, heißt jetzt Rassemblement National, aber das ist die gleiche Partei, mit dem gleichen Programm, die gleiche Ideologie, weil das ist eine Partei, die sich also mit vor allem Menschen anzieht, die ja sozial benachteiligt sind, ja. Die Extremrechte, so France Insoumise, das unbeugsame Frankreich, entspricht etwa in Deutschland die Linke. Diese Partei wurde nach dem Modell der Linken ein bisschen aufgebaut, also ungefähr mit dem gleichen Programm und so weiter. Und diese Partei also versucht auch so viel wie möglich die Schwierigkeiten dieser Menschen auszunutzen, um für sie politisch zu gewinnen. Aber die haben nicht so viel Erfolg. Ja. Aber auf jeden Fall die extremen Parteien, die Populisten, werden also von den Gelbwesten was bekommen. Natürlich ist sich auch die Frage, ob die Gelbwesten selber Europalisten, sie kandidieren werden. Sie haben es angekündigt, aber die ersten Ankündigungen waren nicht sehr erfolgreich. Es hat sofort also große Streitigkeiten gegeben. Und die wenigen Personen, die sich da profilieren wollten, was Europa angeht, sind so scharf angegriffen worden, dass sie es sehr oft also aufgegeben haben. Und im Moment haben wir keine genaue Übersicht, also wer wir da kandidieren.
Frankreich ist in der Krise, Europa auch. Emmanuel Macron hat jetzt einen Reformplan für Europa aufgestellt, der in Deutschland ein geteiltes Echo hatte. Die Medien und die Opposition hat es sehr freudig aufgenommen. Die Regierung und auch jetzt die neue Parteivorsitzende der CDU hat eher freundlich reserviert reagiert. Was ist die richtige Haltung?
Ja, wir waren natürlich schon ein bisschen überrascht, dass die Reaktion in Deutschland so zurückhaltend war. Ja. Es hat schon angefangen mit der berühmten Rede von Macron in der Sorbonne Ende September 2017, also kurz ein paar Monate nach seinem Amtsantritt. Er hat eine große Rede gehalten und viele Vorschläge gemacht. Der Kernvorschlag war die Reform der Eurozone, ja, mit einem Eurozonenhaushalt, Finanzminister und eine Kontrolle durch das Parlament. Das war sein Kernvorschlag und das hätte natürlich schon die Europäische Union nach vorne gebracht, aber er bekam zunächst keine Reaktion auf deutscher Seite, von der Seite der Regierung, ganz einfach auch, weil es keine Regierung gab damals, keine Bundesregierung. Es hat ja 6 Monate gedauert, bis die Regierung gebildet wurde. Und nachdem die Regierung gebildet wurde, gab es so viele Streitigkeiten innerhalb der Regierung, also zum Teil wegen der CSU, wegen des Innenministers, wegen der Seehofer und der Migrationspolitik, dass die Vorschläge von Macron gar nicht wahrgenommen wurden. Und wie Sie gesagt haben, die Reaktionen waren also wirklich sehr, sehr, sehr reserviert. Da war Macron also schon enttäuscht. Dann hat es einen zweiten Versuch gegeben, und zwar jetzt Anfang März hat er einen Brief an die Europäer geschickt. Dieser Brief wurde in den Zeitungen der 28 Staaten der EU veröffentlicht. Also er wollte direkt die Bürger mal ansprechen. Und wieder mal ungefähr das Gleiche. Frau Merkel hat gar nicht geantwortet. Ja. Aber eine Woche nach der Veröffentlichung dieses Briefes hat dann also Frau AKK Annegret Kramp-Karrenbauer hat eine Antwort gegeben. Und besonders alles, was so die sozialen, wirtschaftlichen Fragen anging, wo Macron Vorschläge gemacht hat, das wurde praktisch abgelehnt, weil es zu viel Geld kosten würde und so weiter. Und Frau AKK konnte sich nur befreunden mit den Vorschlägen, was die Verteidigungspolitik anging, ein bisschen Außenpolitik und die Migrationspolitik. Es ist für uns in Frankreich also schon enttäuschend, dass die Reaktionen also so reserviert sind. Aber ich glaube, das hängt mit der innenpolitischen Lage in der Bundesrepublik zusammen.
Sie haben gerade die innenpolitische Lage angesprochen, haben auch gesagt, das wird das Thema sein, was die Franzosen bewegt zur Europawahl. In vielen europäischen Ländern ist es so, dass eher die innenpolitische Lage ausschlaggebend ist bei der Wahl zum Europaparlament. Und es werden, so wie jetzt die Wahlvorhersagen sind, sehr viele europakritische Parteien in das Europaparlament kommen, mehr als jetzt. Und es wird in Zukunft, wenn die Prognosen stimmen, eine Auseinandersetzung sein zwischen den europafreundlichen und den europakritischen Parteien. Das ist ein europäischer Trend. Was sind für Sie die Gründe dafür?
Ja, also zunächst mal die Gefahr ist reell. Es gibt also die reale Gefahr, dass sie dort eine starke Gruppe bilden werden, Populisten von rechts und Populisten von links. Und das wird natürlich die Arbeit also des Parlaments erschweren. Es wird viel schwieriger sein, eine Regierungsmehrheit zu haben. Und dadurch wird auch die Arbeit also der anderen europäischen Institutionen viel schwieriger werden. Weil es müssen ja wichtige Ernennungen stattfinden. Präsident des Parlaments, Präsident der Kommission, Präsident der Europäischen Zentralbank und so weiter. Ja, der Grund liegt damit zusammen, dass alle europäischen Staaten zunächst mal von der Banken- und Finanzkrise, die 2008 von den USA kam nach Europa. Sie hat also praktisch alle europäischen Staaten schwer erschüttert und besonders die Mittelmeerstaaten, die Südstaaten, also wie Portugal, Spanien, Italien, Griechenland, aber auch Frankreich. Das hat also unsere Länder, unsere Gesellschaften erschüttert und die Europäische Union hat schon reagiert, hat neue Instrumente geschaffen, um gegen solche Krisen zu bekämpfen, aber das war nur nicht genug und vor allem die sozialen Schäden waren sehr schlimm. Und viele Menschen haben den Eindruck gehabt, dass die Europäische Union ineffektiv ist, dass sie sich um die reellen Probleme der Menschen, der Europäer nicht beschäftigt. Und deswegen also diese Ablehnung, diese starke Kritik und Ablehnung der Europäischen Union. Darüber hinaus, es gibt schon eine gemeinsame politische Erscheinung innerhalb der EU und überhaupt in der westlichen Welt, dass die großen Parteien von früher sind weniger populär. Ja? Man kann es beobachten, also überall die großen Parteien, die Regierungen gestellt haben und die führenden politischen Persönlichkeiten, sie haben einfach an Bedeutung verloren. Das sieht man hier in der Bundesrepublik mit der CDU, CSU und mit der SPD, zum Teil auch natürlich mit der FDP. In Frankreich ist die gaullistische Partei, also die Partei früher von Sarkozy, ja, heute von Herrn Wauquiez, diese Partei, die absolute Mehrheit gehabt hat, ist heute also etwa auf 10% reduziert. Die Sozialisten, eine starke Partei früher mit François Mitterrand, auch mit absoluter Mehrheit und die also jahrelang in Frankreich regiert hat, ist heute auf 5-6% zusammen praktisch gebrochen. Es geht so weit, dass die Partei nicht mehr allein zur Wahl gehen will, versucht also Allianzen zu bilden mit anderen kleinen linken Parteien und im Moment sieht es sogar so aus, dass der Spitzenkandidat der französischen Sozialisten gar kein Sozialist sein wird, sondern von einer anderen linken Partei, damit die Sozialisten also nicht öffentlich zeigen, also wie schwarz sie geworden sind. Das ist ja so eine allgemeine Bedeutung. Vielleicht ist es damit auch zu erklären, dass heute brauchen die Bürger also sich nicht über die politischen Parteien zu betätigen. Und, früher haben Parteien, Gewerkschaften eine wichtige Rolle gespielt. Sie haben praktisch so in der Gesellschaft hatten sie eine führende Rolle. Heute ist es nicht mehr der Fall. Heute, wer sich informieren will und ausdrücken will, der kann direkt also über die sozialen Netze, über Internet gehen und sich informieren und über die sozialen Netze also handeln und seine Meinung also ausdrücken. Man muss nicht heute unbedingt über die Parteien machen. Ich glaube, das hat also, dadurch sieht man, dass die Parteien nicht mehr absolut notwendig sind, nicht mehr die Rolle von früher spielen zwischen so Regierung und Bürger. Und deswegen, ich glaube, das ist auch eine Erklärung für den Rückgang der Parteien. Und vielleicht ist auch noch ein Element, dass die Bürger wollen mal Wechsel haben. Und sie wollen also keine zu alten Politiker an der Macht sehen. Sie wollen so schnell wechseln haben. Deswegen also, haben die traditionellen Parteien an Bedeutung verloren.
Die traditionellen Parteien, Sie haben es gerade angesprochen, waren ja in der Regel europafreundlich. Viele von diesen neuen Bewegungen sind eher europakritisch. Was bedeutet das für die deutsch-europäische Partnerschaft, die ja immer ein Treiber der Europapolitik ist? Muss sie sich neu auf diese Bewegungen einstellen oder sollte sie weitermachen wie bisher?
Nee, so weitermachen, also auf keinen Fall keine weiter so Politik. Das ist eine neue Entwicklung und damit müssen wir uns beschäftigen. Ich glaube, dass man die Populisten also nicht unbedingt verteufeln sollte, weil sie sagen, ist ja ganz schlimm. Aber man sollte sie nicht verteufeln, man sollte sich also zunächst mal die Euro, diejenigen, die wirklich für die Europäische Union sind, sollten sich ganz genau informieren, was sind die Gründe für den Aufstieg dieser Populisten, damit also man sie wirklich also bekämpfen kann, ja, ideenmäßig, ja. Und da, wo der Dialog notwendig ist, wo es mal Möglichkeiten gibt, mit diesen Leuten zu sprechen, sollte man wirklich sprechen. Denn wenn wir wirklich Europäer sind, wenn wir davon überzeugt sind, dass wir also auf der richtigen Seite stehen, ohne alles natürlich zu bejahen, was heute von der EU gemacht wird, sollte man also schon die Bilanz und der EU verteidigen. Aber um das zu machen, muss man wirklich wissen, was sind die Argumente der Populisten, um zu zeigen, dass diese Argumenten eigentlich nicht halten, ja? Dass sie der aktuellen Bedürfnisse und vor allem den aktuellen Herausforderungen nicht gewachsen sind. Ja?
Kommen wir nochmal auf das deutsch-französische Partnerschaft zurück. Letztes Jahr ist der deutsch-französische Vertrag erneuert worden. Ja? Haben Sie den Eindruck, die deutsch-französische Partnerschaft lebt noch?
Sowohl ja.
Auf politischer wie auch auf kommunaler Ebene?
Ja, also die lebt schon. Ich meine, schon rein bildermäßig, also wenn Macron und Frau Merkel zusammenkommen, dann die umarmen sich, die küssen sich und so weiter. Man hat den Eindruck, da ist also sehr große Freundschaft, sehr große Nähe. Natürlich, wenn man genau hinguckt, dann sieht man, dass es sehr viele Streitigkeiten gibt, sehr unterschiedliche Meinungen über wichtige Probleme. Das hängt natürlich damit zusammen, dass unsere Länder sowieso sehr unterschiedlich sind, mit unterschiedlichen Geschichten, mit Staatsaufbau ist ganz anders, also Föderalismus auf deutscher Seite, Zentralismus auf unserer Seite, dann das Thema Rolle des Staates in der Wirtschaft. Das ist ein Streitthema, insofern der Etatismus in Frankreich, die Intervention des Staates in der Wirtschaft, ist geprägter bei uns als hier auf deutscher Seite, wo man vor allem mit der sozialen Marktwirtschaft arbeitet. Und das führt dazu, dass in wichtigen europäischen Fragen die Meinungen auseinandergehen. Ja.
Aber das ist kein neuer.
Nein, das ist
immer schon. Bislang hat man das eben mit einem gemeinsamen Schicksal verknüpft und hat gesagt, natürlich, wir sind unterschiedlich, aber wir sind verantwortlich für das Gedeihen der Europäischen Union. Man hat es zurückgestellt. Zurzeit hat man den Eindruck, man läuft getrennt.
Ja, man läuft getrennt. Das hängt damit zusammen jetzt, und das ist insofern gefährlich, dass auf beiden Seiten wir haben mit Regierungen zu tun, die politisch geschwächt sind. Ja? In Frankreich ist Emmanuel Macron durch dieses Phänomen, durch diese Revolte der Gelbwesten sehr, sehr geschwächt. Ja? Der hat gedacht, er könnte Frankreich ungefähr wie ein großes Unternehmen leiten, und er ganz oben konnte also sagen, also ankündigen, welche Reformen seien notwendig und müssten verabschiedet werden. Er wollte eigentlich kaum mit dem Parlament, mit den Parteien, mit den Gemeinden und Regionen zusammenarbeiten, und dann plötzlich ist diese Revolte gekommen. Und jetzt muss er sich damit also auseinandersetzen. Er ist damit sehr beschäftigt, und man weiß auch gar nicht, wie die Geschichte noch zu Ende gehen wird, weil er ist noch in der Phase, wo er eine Synthese der vielen Vorschläge machen lässt, die öffentlichen Diskussionen der letzten Wochen. Dann wird irgendwann Mitte April, muss er dann seine Entscheidungen bekannt geben. Welche Schlussfolgerungen zieht er aus dieser Revolte und aus den vielen Vorschlägen, die gemacht worden sind? Welche Reformen will er durchsetzen? Und es besteht die große Gefahr, dass wenn er sich also nicht für Reformen wirklich engagiert, dass dann also wieder die Unzufriedenheit explodiert, und dann könnte die Krise über den ganzen Frühling und Sommer wieder da sein. Sodass das Risiko, das innenpolitische Risiko für Macron ist sehr groß. Und es ist klar, dass wenn ein Staatschef mit solchen Problemen konfrontiert ist, wenn seine Zukunft so unsicher ist, kann er sich also nicht so viel mit der Außenpolitik beschäftigen. Ja? Er macht schon Vorschläge, aber er verliert auch, wenn Sie wollen, an Autorität, ja? Und ein bisschen an Glaubwürdigkeit, denn das ist klar, im Ausland oder in Europa sagt man ihm, ja, Macron, das ist schön, Sie machen schöne Reden und schöne Vorschläge, aber Sie sollten zunächst mal Ordnung in Ihrem eigenen Haus bekommen, bevor Sie uns also sagen, was wir mit Europa machen sollten. Ja? Und auf deutscher Seite sieht es also kaum besser aus. Frau Merkel will ja bis Ende der Wahlperiode noch die Regierung führen. Ob sie das machen wird, das weiß eigentlich heute keiner. Ich glaube, viel wird davon abhängen, wie die Wahlen ausgehen, die Europawahlen, vor allem vielleicht die Landtagswahlen in den neuen Bundesländern in diesem Herbst, wenn die CDU viel verliert. Wie die aktuellen Wahlabsichten zeigen, könnte sie eventuell die Entscheidung treffen, dass es vielleicht für die CDU, CSU gut wäre, dass sie jetzt zurücktritt, damit der Nachfolger oder die Nachfolgerin also sich mal politisch durchsetzen kann, um die nächsten Bundestagswahlen. Ja. Also, und schon die Tatsache, dass Frau Merkel nicht mehr Vorsitzende der CDU ist und angekündigt hat, dass sie so gedenkt, dass sie bei der nächsten Bundestagswahl nicht mehr kandidieren wird. Dadurch verliert sie natürlich auch an Glaubwürdigkeit und an Autorität international. Ja? Weil man weiß, mit ihr ist nicht mehr viel Politik zu machen. Ja? Also wir leben in dieser Lage, wo in Paris wie in Berlin, wir haben mit Regierungen zu tun, die sich mit der Alltagspolitik beschäftigen, aber nicht viele Perspektiven eröffnen können. Ja. Das ist also die Lage auf der Regierungsebene. Ja.
Aber trotzdem nochmal auf Europa zu schauen. Der deutsch-französische Motor hat funktioniert. Das ist also 6 Länder waren, als es vielleicht noch 12 Mitgliedsländer waren. Jetzt haben wir also zwischen 27 und 28 Mitgliedsländer. Kann denn dieses Konstrukt deutsch-französischer Motor nur funktionieren bei einem so heterogenen Gebilde wie die osteuropäischen Länder, die südosteuropäischen Länder, der nördliche Raum und Mittelzentraleuropa? Also funktioniert das noch so, dieser deutsch-französische Motor mit 6 oder mit 9 oder mit 12 Mitgliedern, wie er jetzt mit heterogen mit 28 Mitgliedern
ist? Es ist klar, dass in dem kleinen Europa der 6 hatten Frankreich und Deutschland natürlich größere Einflussmöglichkeiten als in dem jetzigen Europa, das, wie Sie sagen, so sehr heterogen geworden ist. Ja. Aber immerhin, Wir haben wegen der Geschichte eine bestimmte gemeinsame Verantwortung. Ja? Wir haben also Kriege gegeneinander geführt, weil jedes Land wollte ja Europa beherrschen. Und das hat ja zur Katastrophe geführt und zur Zerstörung Europas beigetragen. Wir haben uns geeinigt, also seit der Schumann-Rede von 1950, dass wir Europa zusammen aufbauen. Und heute in dem Europa der 28 ist es natürlich sehr schwierig, uns durchzusetzen. Aber immerhin, Frankreich und Deutschland bleiben die zwei wichtigsten Länder, was also die Bevölkerung angeht und auch was die wirtschaftliche Macht angeht und besonders also noch innerhalb der Eurozone. Und deswegen, wegen unserer Macht innerhalb der Eurozone und der Europäischen Union, tragen wir eine besondere politische Verantwortung. Und es ist unsere Aufgabe, von Zeit zu Zeit also zu sagen, wohin die Reise gehen soll. Natürlich müssen wir da sehr vorsichtig handeln müssen und wir müssen immer dafür sorgen, dass wir sie bei wichtigen Änderungen oder Reformwünsche, dass wir sie also mitnehmen. Ja? Das heißt, der Dialog muss geführt werden mit diesen kleineren Staaten und Partnern. Schon die Tatsache, dass beide Länder, Frankreich und Deutschland, haben natürlich schon andere, unterschiedliche Interessen. Deutschland ist eine Macht in der Mitte Europas, ja, mit neun Nachbarn und mit wichtigen Nachbarn im Osten, also besonders mit Polen mit der Tschechei, der Tschechischen Republik. Und es ist klar, dass Deutschland da eine Art Vermittlungsrolle spielt und spielen will zwischen Osteuropa und Westeuropa. Frankreich ist mehr nach dem Süden orientiert und spielt auch eine wichtige Rolle, also Politik mit Nordafrika oder Afrika. Und unser Problem ist, dass wir versuchen, da also gemeinsame Interessen zu entwickeln. Also die deutsch-französische Zusammenarbeit kann nicht so effizient sein wie früher, weil der Rahmen ist größer geworden. Aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir da eine besondere Verantwortung behalten, wegen der Geschichte, wegen unserer wirtschaftlichen, demokratischen Macht. Und überhaupt, wir haben gesehen, die ganze Geschichte der 20, 30 Jahre zeigt, dass Frankreich und Deutschland kritisiert werden, weil sie mal Anstöße geben. Auf der anderen Seite, wenn wir nichts tun, wird uns vorgeworfen, also dass wir unsere Verantwortung nicht wahrnehmen.
Zum Abschluss, Herr Menier, noch eine Frage. Was wünschen Sie den Deutschen für die Europawahl und für das Jahr 2019?
Also was ich wünsche vor allem, dass die Wahl, zunächst mal, dass es einen sehr offenen Wahlkampf gibt, dass man in dem Wahlkampf diskutiert über die Vorteile, Nachteile dieser Europäischen Union, dass man auch Vergleiche macht. Ja? Man kritisiert die Europäische Union zu Recht und da muss schon könnte vieles reformiert werden. Aber immerhin, man darf ja nicht vergessen, was wir erreicht haben mit dieser Europäischen Union. Und da ist immer einen doppelten Vergleich zu machen. Einmal mit der Geschichte. Wir leben friedlich miteinander seit 1945, es sind also 75 Jahre, im nächsten Jahr es werden 75 Jahre Frieden sein. Früher haben wir viele Kriege gehabt, ja. Man muss sich daran erinnern, ohne sehr weit zurückzugreifen, nur daran denken, dass wir den Krieg 1870, 1871 gehabt haben, Preußen, Frankreich, ein Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, also enorme Zerstörungen, viele Toten, Verletzten und so weiter. Also etwas ganz Schlimmes. Und jetzt leben wir also sehr friedlich miteinander. Und das ist möglich geworden, weil wir uns geeinigt haben, Europa aufzubauen. Ich habe gesagt, und das muss immer wieder wiederholt werden, früher haben wir gegeneinander gekämpft, weil jedes Land wollte Europa beherrschen. Heute, das machen wir nicht mehr so. Wir geben uns die Hand und wir sagen, wir bauen Europa zusammen. Das war der Sinn der Erklärung von Robert Schuman 1915. Das ist der Sinn des deutsch-französischen Vertrages von 1963 und des neuen Vertrages von Aachen, das Ende Januar dieses Jahres unterschrieben wurde. Also dieser Vergleich, Orban sollte den Vergleich machen, sich mal fragen, ja, wir arbeiten eng hier zusammen mit der Integration und so weiter. Gibt es andere Beispiele in der heutigen Welt von Staaten, die zusammen, so eng zusammenarbeiten? Das finden wir nicht. Das ist einfach eine einmalige Sache. Und das ist umso mehr bemerkenswert, weil diese Zusammenarbeit, dieser Zusammenschluss der europäischen Staaten hat also friedlich stattgefunden. Wir haben keinen Krieg gegeneinander geführt, um dazu zu kommen. Früher war das so, ja. Die Staaten haben sich vergrößert, weil sie Kriege gegeneinander geführt haben. Das ist nicht mehr der Fall. Durch friedliche Mittel ist es uns erreicht, ja. Ja, das ist ja so. Deswegen wünsche ich schon, dass wir einen guten Wahlkampf machen. Und was die Ergebnisse angeht, ich wünsche mir zunächst, dass es eine hohe Wahlbeteiligung gibt. Diese Wahlbeteiligung hat leider ziemlich stark abgenommen seit dem Anfang. Wir haben etwa 20 Punkte verloren seit 1979. Die Bundesrepublik war, glaube ich, bei 48% in 2014. Frankreich war noch schlimmer, 42%. In Deutschland gibt es ein Bundesland, ich glaube, das ist Brandenburg, mit weniger als 30%. Ja, das ist eigentlich skandalös, wenn man das überlegt. Es ist ja, dürfte nicht sein, weil es ist doch ganz klar, dass Brandenburg hat auch von Europa sehr viel profitiert. Ja, und was ich mir dann wünsche als weitere Ergebnisse, dass die demokratischen Parteien, die sich wirklich für Europa einsetzen und die mitgemacht haben bei dieser deutsch-französischen Versöhnung, Freundschaft, Zusammenarbeit, dass diese Parteien sich wirklich durchsetzen, dass sie also eine gute Mehrheit bekommen und dass dadurch also die Populisten nur eine marginale Rolle spielen.
Gut, Mündi, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Bitteschön.